weil sich auch so ein Zustand von einem Frühchen echt innerhalb von Sekunden drastisch verschlechtern kann. Und dann kann natürlich die Zusage, klar, kannst du uns gerne die nächsten Wochen begleiten, auch schnell was ganz anderes bedeuten, wenn es dann wirklich um Leben und Tod geht oder das Kind vielleicht nochmal in ein anderes Krankenhaus verlegt werden muss. Aber das geht natürlich auch für die ganzen schönen Momente, weil das natürlich auch trotzdem auch wahnsinnig euphorische Momente teilweise waren. Also als es dann zum Beispiel dem Ezra besser ging, das hat mich total gefreut, auch ganz persönlich sehr gefreut. Und sowas dann auch einfach teilen zu können, tut dann ja auch gut. Das Thema der Frühchenmedizin ist ein wahnsinnig großes. Ich habe keinen medizinischen Hintergrund und das ist natürlich am Anfang wahnsinnig einschüchternd und ich glaube, das ist auch gut, wenn man eingeschüchtert ist, wenn man dann das Ganze auch sehr ernst nimmt und sich der Verantwortung auch bewusst ist. Aber ich glaube, dass es sehr wertvoll sein kann, wenn gerade so wissenschaftliche oder sehr komplexe Themen von Menschen erzählt werden, die da jetzt keine Expertin drin sind.
Reporter Insights, Einblicke in große Recherchen. Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.
Hi, mein Name ist Jakob Milzner. Ich bin Journalist und Teil des aktuellen Jahrgangs an der Reportageschule Reutlingen. Und heute moderiere ich meine erste Folge dieses Podcasts und freue mich ganz besonders dazu, mit einer ehemaligen Reportageschülerin zu sprechen. Charlotte Köhler war nämlich vor 3 Jahren in Reutlingen und ist heute als freie Journalistin im In- und Ausland unterwegs. Zum Beispiel für die Geo oder auch die Süddeutsche Zeitung. Aktuell arbeitet sie außerdem als Redakteurin bei Zeit Campus. Charlotte recherchiert und schreibt vor allem zu medizinischen und gesellschaftlichen Themen und um ein solches Thema wird es auch heute gehen. Charlotte hat für ihren Text 625 Gramm Leben, nämlich eine Geburtenstation in einem Krankenhaus in Bristol, besucht. Und dort hat sie Familien begleitet, deren Babys extrem früh zur Welt gekommen sind, sogenannte Extremfrühchen. Der Text ist erschienen im Oktober 2023 im Geo-Magazin und wurde 2024 mit dem Axel-Springer-Preis ausgezeichnet. Ja, hallo Charlotte, sehr schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch.
Du hast ja für deinen Text die Geburt eines Extremfrühchens begleitet. Und wie du das beschreibst, ist das ja wirklich so eine Welt an der Grenze zwischen Leben und Tod. Also da sind wirklich dramatische Beschreibungen dabei, wie der Kopf dieses Neugeborenen wirklich nur die Größe eines Hühnereis hat. Wie das einfach erstmal eine Binde braucht, um Augen und Ohren vor der Welt zu schützen, für die es eigentlich noch gar nicht bereit ist. Wie ging es dir in dieser Situation?
Das war eine wirklich sehr besondere Situation, auf die man sich, glaube ich, auch nicht wirklich vorbereiten kann, wenn man noch nie bei einer Geburt dabei war, noch nie eine Geburt irgendwie so miterlebt hat. Es war wahnsinnig emotional und gleichzeitig natürlich auch sehr spannend, weil ich dann versucht habe, möglichst alle medizinischen Begriffe und Absprachen irgendwie auch zusätzlich mitzukriegen. Und da trifft dann so einmal diese sehr wissenschaftliche, medizinische Welt und auch sehr technische Welt auf die wahnsinnig großen Emotionen, die dann die Eltern zum Beispiel in dem Moment empfunden haben. Und ja, das geht natürlich nicht spurlos an einem vorbei, wenn man dann daneben steht.
Das war ja auch in Bristol, ne? Das heißt, ich nehme an, du hast im Prinzip das ganze Geschehen auf, also Englisch nehme ich an, ist nicht deine Muttersprache, ne? Du hast dann im Grunde in der Fremdsprache recherchiert und gerade was die medizinischen Begriffe angeht, ja wahrscheinlich auch eine ganz eigene Herausforderung, oder?
Auf jeden Fall, vor allem, weil der Akzent in Bristol ein sehr besonderer ist. Also ich habe das als sehr nuscheliges Englisch dann teilweise so mitbekommen. Und dann wurde natürlich auch eine Maske noch zusätzlich getragen. Also es war dann auch manchmal gar nicht so leicht mitzubekommen, wer sagt jetzt was. Aber das Tolle war, dass der Charles Röhr, der Neonatologe, den ich da begleiten durfte, er hat auch deutsche Wurzeln. Und deswegen konnten wir dann einige Nachbesprechungen dann auch auf Deutsch machen, so dass ich dann einfach nochmal die ganzen Begriffe auch gegenchecken konnte mit ihm. Und das war dann natürlich sehr wertvoll, das irgendwie mit ihm zu besprechen. Und auch, weil er selber auch in Deutschland als Neonatologe tätig war, also auch auf einer Frühchenintensiv gearbeitet hat, hat das natürlich auch geholfen, um diese Verbindung dann auch nach Deutschland zu ziehen.
Ja, der Akzent in Bristol oder der Dialekt dort, ich persönlich mag den ja sehr gerne, aber das ist so dieser richtig schwere südbritische Dialekt, glaube ich, ne?
Ja, sympathisch ist er sehr, aber genau bei so medizinischen Begriffen dann gar nicht so einfach zu entschlüsseln.
Ja, du hast ja gerade schon die Rolle der Eltern angesprochen und ich muss sagen, das war, glaube ich, auch eigentlich so das, was mich tatsächlich am meisten berührt hat an diesem tollen, tollen Text, wo mich sehr viel berührt hat, aber wie nah du wirklich an die Eltern des neugeborenen Ezra, so heißt der Junge, gekommen bist. Das fand ich einfach grandios. Also du bist bei den ersten Wehen dabei. Du bist dabei, wie die Mutter das Neugeborene dann ganz, ganz vorsichtig das zum ersten Mal küsst. Sie traut sich ja am Anfang gar nicht von alleine. Und teilweise kommt auf eine ganz sensible Weise auch diese enorme Hilflosigkeit rüber. Ne? Du schreibst, glaube ich, an einer Stelle, dass sie wie Statisten eigentlich in einer Szene sind, während das ganze ärztliche Personal im Grunde eine absolut einstudierte Choreografie abzieht. Wie hast du es geschafft, den Eltern so nah zu kommen und vor allem natürlich auch ihr Vertrauen zu gewinnen, dass sie dich in dieser Situation überhaupt daran gelassen haben?
Ich glaube, also einmal bin ich den Eltern natürlich wahnsinnig dankbar auch dafür, weil das ist ja ein wahnsinnig intimer und wichtiger Moment für so eine Familie und dann noch einer Journalistin zu erlauben, irgendwie daneben zu stehen, fand ich schon sehr besonders. Und wir kannten uns tatsächlich auch erst ein paar Tage davor, weil sie sehr spontan ins Krankenhaus gekommen ist und sich dann halt die Frühgeburt so angekündigt hatte. Und ich glaube, was geholfen hat, sowohl ihnen als auch mir, dass ich gesagt habe, dass sie jederzeit abbrechen können oder wenn es ihnen dann auch vor allem während der Geburt zu viel wird, dass sie einfach rufen sollen, ich soll raus und dann müssen sie mir das auch in dem Moment nicht erklären, sondern dann bin ich halt draußen und dann ist das auch gar keine Frage, die sich da irgendwie stellt. Und ich glaube, das hat geholfen in der Recherche, dass ich das bei allen Eltern immer wieder gesagt habe, weil sich auch so ein Zustand von einem Frühchen echt innerhalb von Sekunden drastisch verschlechtern kann. Und dann kann natürlich die Zusage, klar, kannst du uns gerne die nächsten Wochen begleiten, auch schnell was ganz anderes bedeuten, wenn es dann wirklich um Leben und Tod geht oder das Kind vielleicht nochmal in ein anderes Krankenhaus verlegt werden muss. Und das hat, glaube ich, beiden Seiten sehr geholfen, weil ich wusste, ich überschreite hier keine Grenzen und sie können gleichzeitig darüber bestimmen, was ich irgendwie mit begleiten darf. Genau.
Genau, du hast jetzt gerade schon angedeutet, du hast ja mehrere Familien auch begleitet. Wie lange hat denn deine Recherche gedauert? Also anders gefragt, wie lange hat es gedauert von der Idee bis zum fertigen Artikel?
Also insgesamt habe ich an der Geschichte 14 Monate lang gearbeitet. Ist auch, glaube ich, mit einer der längsten Recherchen, die ich gemacht habe und auf jeden Fall auch der intensivsten und ja, ausführlichsten irgendwie gewesen. Und die Idee stammt allerdings nicht von mir, sondern die war von dem Fotografen Giulio Di Sturco, mit dem ich die Geschichte gemacht habe. Er ist nämlich selbst Vater eines Frühchens und hat das diese Zeit halt auch als sehr prägend empfunden und wollte das gerne fotografisch aufarbeiten. Und er ist dann auf Geo, für die wir die Geschichte dann gemacht haben, zugegangen. Und dann haben wir entschieden, die Geschichte gemeinsam zu machen. Und dadurch hatte Giulio aber schon einen sehr guten Zugang und konnte sich auch sehr gut in die Eltern irgendwie hineinversetzen, wie es denen gerade in diesen Momenten geht. Und das war auf jeden Fall sehr wertvoll für die Geschichte. Ja, und dann haben wir zusammen gestartet und waren dann ja in drei verschiedenen Stationen, also in Bristol, Essen und in den Niederlanden. Ja, und dann entwickelte sich das alles so von Monat zu Monat und dann nach 14 Monaten war es dann abgeschlossen. Und dann habe ich mich auch sehr gefreut, als es gedruckt war.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Was ich auch irgendwie noch so voll spannend fand beim Lesen, und ich glaube, wenn man selbst journalistisch arbeitet, dann liest man ja auch journalistische Texte nochmal ein bisschen anders und stellt sich vielleicht vor, wie war das dort zu recherchieren auch. Und bei diesem Text hatte ich das mehr noch als bei anderen Texten, dass ich mir vor Augen geführt habe, wie du eigentlich ja eine doppelte Herausforderung hattest, weil einerseits ist diese Situation ja sicherlich für dich, also sicherlich an dir auch nicht spurlos vorübergegangen, wie jetzt irgendwie ein Interview, was man mit irgendjemand von irgendeinem Verband oder sowas führt, was jetzt keine allzu emotionale Situation ist. Das heißt, du hattest einmal diese sehr intensive Situation um dich herum, die auf dich eingewirkt hat. Und gleichzeitig musstest du natürlich eigentlich mit der gebotenen journalistischen Aufmerksamkeit, Sorgfalt diese Situation dokumentieren. Wie gehst du in solchen Situationen vor?
Ich glaube, ich hatte großes Glück so mit meinem Umfeld, weil es schon auch teilweise sehr dramatische Momente waren. Also wenn dann nach einer Frühgeburt zum Beispiel klar war, dass das Kind vermutlich nicht überleben wird, oder auch wenn dann bei anderen Neugeborenen auf der Station man merkt, irgendwie der Zustand verschlechtert sich rapide, oder das Kind, was man gestern noch gesehen hat, wo die Eltern ganz glücklich waren, das war dann auf einmal nicht mehr da, weil es dann in ein anderes Krankenhaus musste, weil sich der Zustand so schlimm verschlechtert hat. Das sind natürlich Dinge, die irgendwie nicht spurlos an einem vorbeigehen, und da war ich dann sehr dankbar für Freundin und Familie, mit denen ich dann einfach darüber auch sprechen konnte, um das einmal rauszulassen, auch für mich auf irgendwie emotionaler Ebene. Und muss aber auch sagen, ich hatte Katharina Priebe, das ist die Textchefin von Geo, die hat die Geschichte betreut, und sie war auch eine sehr tolle Ansprechpartnerin, um da irgendwie dann auch auf anderer Ebene, nicht nur rein textlich, irgendwie Sachen besprechen zu können. Aber das geht natürlich auch für die ganzen schönen Momente, weil das natürlich auch trotzdem auch wahnsinnig euphorische Momente teilweise waren. Also als es dann zum Beispiel dem Ezra besser ging, das hat mich total gefreut, auch ganz persönlich sehr gefreut. Und sowas dann auch einfach teilen zu können, tut dann ja auch gut. Genau, also ich glaube, das ist so ein wichtiger Faktor, dass man das nicht so ganz alleine mit sich trägt, wenn man dann zum Beispiel, wie ich, den Fotografen noch an der Seite hat, dass man dann auch nach so einem Recherchetag vielleicht noch irgendwie gemeinsam was essen geht und die Situation nochmal so Revue passieren lässt, um das irgendwie für sich auch abzuschließen. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen, das zu machen, und dann auch versuchen, wenn es irgendwie möglich ist, neben der Arbeit noch so ein bisschen Ausgleich dann auch zu finden. Aber das ist natürlich manchmal auch bei so sehr intensiven Stücken nicht immer so machbar, wie man das gerne hätte.
Wie war das denn während der Recherche? Du warst an 3 Standorten. Wie lang warst du dann in Bristol, oder bist du da immer mal wieder hin, wenn irgendwie du wusstest, dass das was passieren wird? Wie war das?
Wir waren insgesamt 3-mal da, Giulio noch ein paar Mal öfter, weil er quasi dann noch fotografisch ein paar Sachen mehr begleitet hat, und er arbeitet auch noch an einem Dokumentarfilm. Das wird auch sehr schön und sehr spannend. Genau, und dann waren wir über längere Momente da, und dann so kleinere Updates mit den Eltern habe ich über Videotelefonate dann gemacht, um einfach immer mal wieder mich zu melden, wie das irgendwie vorangeht, wie gerade der Zustand des Kindes ist. In Essen war ich mehrfach, da weiß ich jetzt gerade die Zahl gar nicht. Und da konnte ich dann, das war ganz toll, dass ich in beiden Krankenhäusern habe ich so die Kasaks bekommen, also so die Arbeitskleidung, die Schwestern und Ärztinnen da auch tragen. Und dadurch konnte man so ein bisschen wie so einen Schatten die da einfach verfolgen. Natürlich wurden die Eltern vorher darüber informiert, dass ich da rumlaufe, und auch für die Fotos haben sie dann eine Einwilligungserklärung gegeben oder eben auch nicht. Und das war aber toll, um diesen Alltag einfach möglichst nah und authentisch auch miterleben zu können in den Krankenhäusern. Und in den Niederlanden, das war dann so mit einer unserer letzten Stationen, da haben wir dann die Forschenden, die zu einer künstlichen Gebärmutter zum Beispiel forschen, getroffen. Und das hat das Ganze dann nochmal für einen so abgerundet, weil es wirklich dieser Blick in die Zukunft das nochmal so sehr verdeutlicht hat, was sich da gerade alles tut. Und das natürlich auch ein Kontrast zu dem ist, wie die Frühchen jetzt gerade noch behandelt werden.
Ja, ein riesiger Kontrast. Da kommen wir auch gleich noch drauf. Dazu habe ich auch noch eine Frage. Find ich auf jeden Fall gerade auch sehr spannend. Das hast du jetzt so ein bisschen in einem Nebensatz fast gesagt, dass du diese Kleidung auch getragen hast, die das Personal hatte. Das ist natürlich, stelle ich mir vor, dass das tatsächlich von großem Vorteil ist, weil ich kenne auf jeden Fall von Situationen, wo ich als Reporter an Veranstaltungen teilgenommen habe oder in Situationen einfach dabei gewesen bin, dass man potenziell schon wirklich ein Störfaktor sein könnte, ne? Und das hatten wir, glaube ich, auch in einer Podcast-Folge schon mal so ein bisschen gestreift, das Thema, dass man eben durch seine Präsenz einfach eine Situation ein Stück weit auch mitgestaltet, auch wenn man das vielleicht eigentlich lieber gar nicht würde und alles nur neutral aufsaugen. Aber total. Ja, also so eine Form von Embedded Journalism beinahe im Positiven.
Ja, das stimmt. Das hatte vor allem in erster Linie halt hygienische Gründe, ne, dass wir irgendwie mit unserer Straßenkleidung da nichts dann auf die Intensivstation irgendwie reintragen. Aber es war wirklich sehr hilfreich für die Recherche, würde ich sagen. Vor allem auch, weil die Eltern, wo ich halt wusste, die möchten keinen Kontakt zu uns haben, irgendwie die möchten ihre Geschichte nicht erzählt haben, für die war das dann auch nicht jedes Mal irgendwie so ein doofer Störfaktor, dass wir dann da in der Nähe waren, sondern dann konnte man sich gut irgendwie aus dem Weg gehen und das ist dann natürlich auch wichtig, dass man irgendwie gerade in so sehr intensiven Phasen für Menschen dann nicht irgendwie zusätzlich noch eine Last ist. Das wäre ja sehr falsch. Das ist ja nichts, was man machen möchte.
Ja, vor allem eben in bei diesem konkreten Thema. Und du meintest auch gerade schon, du hast ja mehrere Eltern begleitet und bei manchen von denen gab es dann ja wirklich aufgrund dieser extrem frühen Geburt des Kindes auch Komplikationen beziehungsweise Folgeschäden dieser frühen Geburt. Gibt es da einen Moment oder einen Gedanken, der dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Ich glaube, der wichtigste Gedanke, den ich da mit aus der Geschichte genommen habe, war was der Charles Röhr, der Neonatologe, mir gesagt hat, und zwar, dass in der Neonatologie arbeitet man mit so Tabellen, wo dann quasi die Überlebenschance ausgerechnet wird anhand der Schwangerschaftswoche, in der sich dann die Schwangere gerade befindet, in der das Kind dann auf die Welt kommt so früh und auch was so Folgeschäden und schwere Behinderungen und den Behinderungsgrad angeht. Und dementsprechend werden dann halt zwischen Ärzten und Eltern gemeinsam die Entscheidung getroffen. Und er hat gesagt, dass es so ein richtiger Balanceakt ist, in diesen Gesprächen mit den Eltern zwar zu beraten und auch zu informieren, aber die Eltern nicht in die eine oder andere Richtung zu drängen, weil es zum Beispiel im Behinderungsgrad auch für Familien was ganz Unterschiedliches bedeuten kann. Und er auch sagte, dass er Patienten und Patientinnen hat, die als Frühgeborene zur Welt kamen und körperlich zum Beispiel stark eingeschränkt sind oder auch geistig stark eingeschränkt sind, aber die ihr Leben nicht als eingeschränkt oder in irgendeiner Form schlecht sehen, sondern als sehr lebenswert. Und das aber natürlich immer eine individuelle Entscheidung ist, von Mensch zu Mensch, aber auch von Familie zu Familie. Und das für die Ärztin auch sehr wichtig ist, die Eltern dementsprechend zu informieren, wenn zum Beispiel ein Kind dann pflegebedürftig wird und das 24/7, dass sie natürlich darauf auch vorbereitet werden müssen, wenn irgendwie beide Eltern berufstätig sind und auch auf das Geld angewiesen. Das sind natürlich Dinge, die man irgendwie besprechen muss und wo man dann Behandlungsmöglichkeiten anders besprechen muss. Und das fand ich einen sehr wichtigen Gedanken, dass es in der Neonatologie kein Schwarz oder Weiß gibt und auch nicht sich was an einer Woche irgendwie entscheiden kann, sondern dass es so sehr vorsichtige Gespräche sind, die man führen muss, weil es eben sowohl moralisch als auch technisch so wahnsinnig komplex ist. Das war auf jeden Fall ein Gedanke, den ich da daraus mitgenommen habe, was ich auch selber sehr spannend fand, für mich dann darüber nachzudenken.
Ja, und ich weiß gar nicht, ob du es so explizit aufgeschrieben hast, aber das ist auf jeden Fall ein Gedanke, der oder ein Gefühl fast eher, das mir beim Lesen auf jeden Fall auch sehr stark gekommen ist und was ich auch wirklich toll fand, weil es so sensibel irgendwie aufgekommen ist, fast ohne, dass man es eigentlich merkt. So apropos Schwarz und Weiß, so, das war noch ein Gedanke, den ich hatte bei dem Text. Es geht ja um ein Krankenhaus, es geht um dieses Thema Elternliebe, es geht um viele Themen, die wahnsinnig viel Potenzial haben, um in eine ganz kitschige Klischeewelt abzugleiten. Wie bist du damit umgegangen? Weil ich finde, du hast es sehr, sehr gut umschifft, dieses potenzielle Problem.
Danke dir erstmal, das freut mich. Und das stimmt total, dass bei diesen Themen, gerade wenn es irgendwie so um die intimsten Augenblicke von einer Familie geht und irgendwie so die tiefsten menschlichen Gefühle, dass man da ja dann schnell so irgendwie reinrutscht, weil man es auch in dem Moment, wenn man ehrlich ist, auch so empfindet, wenn man dann daneben steht. Es sind dann ja sehr große Gefühle, die man da irgendwie beobachten darf. Ich glaube, was mir dann beim Schreiben total geholfen hat, war diese wissenschaftliche Komponente. Das ist einfach, da geht es dann ganz klar um Fakten und um Zahlen und um genaue Millimeterangaben. Und das hat mir dann geholfen, weil ich dann versucht habe, dieses Wissenschaftliche mit den Gefühlen so zu verweben. Und dann hat sich das so ein bisschen abgewechselt und, glaube ich, auch gegenseitig aufgehoben. Ich glaube, ich persönlich würde jetzt auch nicht gerne einen rein wissenschaftlichen Text lesen, aber irgendwie eine Geschichte, die so vor Kitsch trieft, vielleicht auch nicht unbedingt. Und ich glaube, das hat sich dann da gegenseitig ganz gut, ja, gegenseitig aufgehoben.
Ja, genau, der wissenschaftliche Part kommt ja relativ gegen Ende in dem Text. Und Ich fand das total cool, weil das irgendwie diese, ja, es weist halt dadurch über diese persönliche Geschichte, den Einzelfall, so berührend er ist, weist der Text dadurch halt hinaus. Und du beschreibst da ja, wie, also das, du beschreibst zwei Projekte. Ich will jetzt nicht diese Folge völlig überladen, indem wir da über beide ausführlich sprechen. Aber das eine, was finde ich, das auf jeden Fall noch faszinierendere ist, du schreibst selbst, glaube ich, dass jemand sagt, das klingt so ein bisschen wie Science Fiction, ist, dass da Ärztinnen und Ärzte tatsächlich an einer Art künstlicher Fruchtblase forschen. Du hast da eine Formulierung gewählt, da beschreibst du es so: Durch Plastiktunnel, die an Bratschläuche erinnern, sollen die Frühchen während des Verfahrens geschützt in künstlichem Fruchtwasser schweben. Ich finde, du hast es geschafft, diese Wissenschaft, dieses Projekt wahnsinnig anschaulich zu machen. Und das ist ja gerade bei Wissenschaft oft ein großes Problem. Man hat irgendwie große Probleme, wo es klar ist, die Relevanz ist da, aber das sozusagen wirklich plastisch zu machen, ist was ganz anderes. Wie hast du das gemacht und was war das Material, aus dem du überhaupt schöpfen konntest für diese Beschreibung?
Also bei dem Projekt, wo es um die künstliche Fruchtblase und künstliche Plazenta geht, in den Niederlanden geforscht wird, hatten wir großes Glück, weil wir ein Modell davon uns anschauen konnten und dieser Modellversuch uns auch vorgeführt wurde. Und dadurch konnte man sich das Ganze, das wurde zwar mit Puppen dargestellt, aber wir konnten uns das dann trotzdem recht recht nah wirklich vorstellen und auch beobachten. Und ich glaube, dann ist es immer wertvoll, darauf zu achten, wie man von solchen Dingen dann Freunden oder Verwandten erzählt. Und da benutzen man dann solche Begriffe wie Bratschläuche oder so. Und ich hatte das in die erste Textversion reingeschrieben und hatte noch so als Kommentar beigefügt, da muss ich noch ein anderes Wort finden. Und dann fand aber die Textredakteurin das eigentlich ganz gut, weil sie auch sagte, man braucht so plastische Begriffe, unter denen man sich dann auch so alltagsnah irgendwie was vorstellen kann. Und ich glaube, dann ist es im nächsten Schritt sehr wertvoll, wenn man dann nochmal auf die Protagonistin irgendwie zugeht und die wirklichen Expertinnen in dem Bereich und dann gewisse Abschnitte nochmal mit denen durchgeht. Und zum Beispiel von dem Begriff Bratschläuche waren die jetzt nicht so begeistert, aber wir haben uns dann am Ende doch darauf geeinigt, dass es schon irgendwie dann für Menschen irgendwie greifbarer wird. Aber das finde ich dann immer ganz gut, wenn man auf der einen Seite guckt, wie man sowas in seinem normalen Alltag dann erklären würde und dann auf der anderen Seite nochmal die Meinung der ExpertInnen ranholt, um nicht kompletten Blödsinn dann auch zu erzählen. Das will man dann ja am Ende auch nicht.
Die Hürde.
Was fiel dir bei dieser Geschichte am schwersten?
Ich glaube, es war dann am Ende nach 14 Monaten Recherche die Masse an Informationen, die ich hatte. Ich hatte wahnsinnig viele Stunden Audiomaterial. Ich hatte 2 Notizbücher voll geschrieben, viele Paper vorliegen, viele Studien vorliegen und daraus dann irgendwie sich zu entscheiden, welche Familiengeschichte erzähle ich, welche wissenschaftliche Geschichte erzähle ich, weil auf dem Bereich der Neonatologie tut sich wahnsinnig viel und sich dann da irgendwie für verschiedene Faktoren zu entscheiden, ist dann gar nicht so leicht und dann einfach den Anfang zu finden, wenn man sagt, okay, jetzt ist die Recherche beendet und ich schreibe jetzt. Das fällt mir, glaube ich, nie sonderlich leicht, aber in dem Fall war es so besonders schwer. Und da hat es dann halt sehr geholfen, mich mit der Katharina, also der Textchefin von GEO, gemeinsam hinzusetzen und die Geschichten verbal zu erzählen und durchzugehen. Und dann sagt sie, da hast du jetzt besonders viel erzählt oder da waren die Details besonders schön, konzentriere dich darauf. Und das war dann sehr hilfreich und das würde ich, glaube ich, auch als Tipp so mitgeben, dass man versucht, wenn man merkt, ich komme da gerade nicht weiter, das auch nicht irgendwie versucht, alleine durchzuboxen, sondern dann auch in den Austausch geht. Ja, das war schwer und vor allem auch die bei den emotionalen Geschichten der Familien, sich dann auf einige zu konzentrieren, weil ich hätte nicht alle erzählen können, die ich miterlebt habe. Und das ist dann natürlich nochmal eine andere Ebene, wenn es dann so auf dieses persönliche Emotionale geht.
Wie viele Familien hast du denn eigentlich begleitet? Weißt du das noch?
Also in Bristol waren es, glaube ich, 4, mit denen ich in sehr engem Kontakt stand. Und ein paar konnte ich dann auch durch einige Sätze, Zitate oder auch eine Bildunterschrift noch irgendwie reinbekommen mit, dass die zumindest so ihre Erwähnung gefunden haben. Und in Essen waren es eher so kürzere Begleitungen, weil ich da keine Geburt begleiten konnte. Und das war dann eher so die Nachsorge, die ich dann mit begleiten konnte. Und da war es dann vor allem die Familie, die im Text auch gelandet ist, mit der Kontakt so sehr intensiv war.
Der Rausschmeißer.
Du hast jetzt schon einen Tipp gegeben. Ich würde dich gerne nach noch einem Tipp fragen, einfach weil es diese Rubrik erfordert und weil ich natürlich auch gespannt auf deine Tipps bin. Hast du sowas wie eine goldene Regel, die du uns als Nachwuchsjournalistinnen und Journalisten an die Hand geben würdest?
Eine goldene Regel? Ich glaube, ich würde mit einer Sache anfangen. Ich weiß nicht, ob das meine goldene Regel ist, aber die finde ich sehr wichtig, dass man sich nicht von Themen zu doll einschüchtern lässt. Weil das Thema der Frühchenmedizin ist ein wahnsinnig großes. Ich habe keinen medizinischen Hintergrund. Und das ist natürlich am Anfang wahnsinnig einschüchternd. Und ich glaube, das ist auch gut, wenn man eingeschüchtert ist, wenn man dann das Ganze auch sehr ernst nimmt und sich der Verantwortung auch bewusst ist. Aber ich glaube, dass es sehr wertvoll sein kann, wenn gerade so wissenschaftliche oder sehr komplexe Themen von Menschen erzählt werden, die da jetzt keine Expertin drin sind, weil sie dann vielleicht Fragen stellen, die jemand anderes dann nicht gestellt hätte und vielleicht auch Dinge anders irgendwie versuchen zu erklären und greifbarer zu machen. Das ist auf jeden Fall was ich gerne irgendwie anderen mitgeben möchte, weil das da manchmal ganz schöne Geschichten vielleicht auch sind, die daraus entstehen können. Und ansonsten, glaube ich, goldene Regel, gerade auch bei dem Thema jetzt basierend auf der Geschichte, dass es keine doofen Fragen gibt. Natürlich an ProtagonistInnen, wenn man jetzt in einer emotionalen Situation ist, schon. Aber ich habe das gerade gemerkt am Ende der Recherche, dass ich dann immer wieder auf meine ExpertInnen zugegangen bin und immer wieder noch eine Frage und noch eine Frage gestellt habe. Das habe ich mit denen auch vorher besprochen, dass es auf die zukommen wird und ob das in Ordnung ist, was natürlich auch für die einen Aufwand bedeutet. Aber das ist so viel wichtiger, am Ende alles richtig zu haben und wirklich ganz durchblickt zu haben und nicht selber noch ein Fragezeichen irgendwie im Hinterkopf zu haben. Von daher, das ist, glaube ich, was ich unterschreiben kann, dass es gut ist, am Ende auch die Fragen zu stellen, wo man sich denkt, müsste ich das nicht jetzt eigentlich schon wissen oder liegt das nicht eigentlich auf der Hand? Und da sind dann nämlich teilweise noch Antworten rausgekommen, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Und das lohnt sich auf jeden Fall.
Finde ich super. Also das ist genau so ein richtiger Mutmacher am Ende nochmal. Und das ist, glaube ich, eine Situation, die auch jeder und jede kennt, der oder die im Journalismus arbeitet. Und man stellt die Frage dann vielleicht am Ende nicht, weil man denkt, sie ist dumm. Und am Ende denkt man sich, oh, hätte ich sie doch nochmal gestellt, jetzt weiß ich es nicht. Sehr cool, einfach fragen.
Genau.
Nehme ich mit. Danke dir, Charlotte.
Ich danke dir auch, hat Spaß gemacht.
Das war Charlotte Köhler zu ihrem Text 625 Gramm Leben, der im Geo-Magazin erschienen ist. Ich fand, es war ein tolles Gespräch. Ich habe besonders zum Ende nochmal zwei Punkte mitgenommen, nämlich einmal, wie wichtig dieser persönliche Austausch ist, wenn man zu einem Thema recherchiert, wie sinnvoll es einfach sein kann, nochmal eine andere Perspektive dazu zu holen. Und das andere, ganz zum Ende hin, hat sie das jetzt nochmal gesagt, dass man sich eben wirklich nicht einschüchtern lassen darf von schwierigen Themen, von schwierigen vielleicht auch GesprächspartnerInnen. Denn wir als Journalistinnen und Journalisten sind eben keine ExpertInnen und das ist auch nicht unsere Aufgabe. Und deswegen müssen wir aber umso mehr unsere Fragen stellen, um ein Thema wirklich auch so weit zu verstehen, dass wir da gut darüber schreiben können. So, das war es jetzt für heute. In 2 Wochen ist Malte Henk hier und der wird über seinen Text erzählen, den er im Zeitdossier veröffentlicht hat, nachdem er die Gedenkstätte im Konzentrationslager Buchenwald besucht hat. Das wird sicherlich sehr, sehr spannend. Ich bin selbst sehr gespannt. Und für den Moment bleibt mir nur noch euch dran zu erinnern, dass Abonnieren kostenlos ist, für uns eine große Hilfe. Und dann bleibt ihr auch immer auf dem Laufenden, was neue Folgen von Reporter Insights angeht. Soweit für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch und sage bis bald.